Gut, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, über die Liebe zur Wahrheit laut 2. Thessalonicher 2 und hatten dann mal das ein bisschen zusammengestellt, was die Wahrheit eigentlich ist. Weil die Liebe zur Wahrheit dort nicht haben, das ist im Zusammenhang mit der Endzeit, mit dem Reich des Antichristen, die werden jeglicher Verführung des Antichristen unterliegen. So. Weil sie die Liebe zur Wahrheit, die zu ihrer Rettung führt, nicht angenommen haben. Und dort geht es in erster Linie um die Wahrheit, um unsere Errettung, die ewigen Wahrheiten, was der Fall des Menschen war, der Sündenfall, das Reich der Finsternis, das Reich des Lichts und wie wir gerettet sind. Das heißt, diese Wahrheiten, die dürfen in uns leben und wir dürfen in all diese Bereiche hineinwachsen, aber dieses Wort muss in uns lebendig sein. Amen. Diese Wahrheit der ewigen Dinge. Und das bei Erweckungszeiten kommen diese Dinge immer wieder an die Oberfläche und die werden in radikaler Autorität, Vollmacht, aber auch Klarheit dann gepredigt werden. Nämlich der Fall des Menschen, das Reich der Finsternis, des Satans, das Ende derer, die auf dem breiten Weg weiterlaufen, nämlich erst die Hölle und dann der Feuersee und auf der anderen Seite die wunderbare Herrlichkeit, die Gott für seine Kinder bereitet hat, für all diejenigen, die umkehren, die Liebe zur Wahrheit annehmen, die glauben und die bis zum Schluss am Herrn dranbleiben. Für sie bleibt eine ewige Herrlichkeit, die wir mit dem Verstand nicht erklären können. Amen. Und diese ewige Herrlichkeit, die wird alle Zeit zunehmen. Die Liebe Gottes, seine ganze, der Friede und die Freude Gottes, was anderes gibt es nicht im Himmel. Ja, und das nimmt zu. Du kannst dich nie an diese Gegenwart Gottes im Himmel gewöhnen. Gott ist mehr, als wie er dir jetzt geben kann. Ja? Das heißt, deine Erfahrungen mit Gott gleichen einem kleinen Senfkorn. Ja? Und was Gott ausmacht, ist ein ganzer Ozean. Das sind ungefähr die Vergleiche. Das heißt, die ganze Ewigkeit ist ja zeitlos. Du wirst immer etwas Neues von Gott erleben im Himmel und immer eine neue Fülle seiner Gegenwart erfahren. Amen. Gott ist unendlich und unbegrenzlich. Wir sind Geschöpfe, aber er ist Gott. Und auf der anderen Seite ist es für diejenigen, die ewig das Opfer von Jesus ablehnen, die Liebe des Vaters, sein Erbarmen ablehnen, ganz bewusst ablehnen, für sie bleibt nur noch das schreckliche Erwarten des Gerichts und das Feuer, was sie verzehren wird in Ewigkeit. Und die Qualen der Hölle, die werden auch zunehmen. Das heißt, die Menschen werden sich nie an die Qualen der Hölle gewöhnen können, sagen, jetzt halte ich es aus, sondern sie werden in alle Ewigkeit exponentiell zunehmen. Das heißt, die Liebe Gottes nimmt zu für die Geretteten und die Qualen der Hölle nehmen zu für die, die verloren gehen. Und diese Wahrheiten müssen wir in unserem Herzen tragen. Diese Wahrheiten, wie schon gesagt, werden bei Erweckungszeiten extrem betont und Menschen zur Umkehr gebracht, zur Entscheidung. Amen. So, und deshalb ist es für uns auch wichtig, dass wir diese Wahrheiten in unserem Herzen tragen. So habe ich das letzte Mal schon ein bisschen geteilt. Den ersten Teil gesprochen über den Weg der Erlösung, was Jesus uns gebracht hat. Und dann den zweiten Teil haben wir letzte Woche angefangen. Die Hölle ist real. Was sagt die Bibel über diesen Ort des Zornes Gottes, der Hölle? Und beide Dinge müssen wir wissen. Mit beiden Dingen müssen wir uns beschäftigen. Beide Dinge müssen in unserem Herzen sein. Warum ist es wichtig, über die Hölle zu reden? Ganz einfach. Es gibt zwei Gründe. Erstens, dann erkennst du erstmal, was Jesus am Kreuz erduldet hat. Für dich, stellvertretend. Weil jeder von uns hätte die Hölle verdient. Amen. Und wenn wir Jesus hat 11-mal über die Hölle gesprochen. Und wenn wir das mal ein Stück verinnerlichen, was er dort zum Aussage bringt, dann können wir nur ein kleines Stück dessen ermessen, was er am Kreuz erduldet hat, weil er hat gesagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. In diesem Kelch war die Zornesglut des Vaters für unsere Sünden. Die hat das deswegen, es ging nicht um die irdischen, körperlichen Leiden, wo Jesus zurückgeschreckt hat, sondern es ging um diese geistlichen Leiden. Die Bestrafung für unsere Sünden, die hat er bis zur Neige, diesen Kelch getrunken am Kreuz. Das heißt, er hat die Qualen der Hölle jedes Menschen erduldet am Kreuz. Er hat es stellvertretend für dich und mich gemacht. Und wenn du nicht weißt, was die Schrift über die Hölle aussagt, kannst du seine Liebe und seine Hingabe am Kreuz, erst in Gethsemane, weil er zurückgeschreckt hat. Und seine Seele war total betrübt, bestürzt, er schwitzte Blut und Wasser, weil er das vor sich sah. Und er ist trotzdem den Weg für dich und mich gegangen. Das heißt, wenn wir über die Hölle reden, empfängst du eine tiefere Liebe für deinen Erlöser, weil er das alles stellvertretend für dich und mich getragen hat. Und andererseits empfängst du ein neues Bewusstsein, eine neue Leidenschaft, alle Menschen, wo der Herr dir Türen öffnet, zu gelegener, ungelegener Zeit zu warnen, dass sie nicht an diesen Ort kommen. Weil beide Dinge sind ewig. Die Liebe zur Wahrheit, machen da noch das zu Ende, aber ich möchte vorher noch was anderes. Und zwar, die Liebe zur Wahrheit, sie bringt in uns immer etwas hervor, nämlich Auferbauung. Und das ist das, was wir beständig brauchen. Wir müssen in einem Zustand sein, wo der Heilige Geist uns täglich auferbaut. Und wo kommt diese Auferbauung her? Aus der Liebe zur Wahrheit. Wo kommt die Wahrheit her? Aus dem Wort Gottes. Und was bewirkt die Wahrheit des Wortes Gottes in uns? Glauben. Und was macht der Glaube in uns? Er überwindet und er baut auf. Er setzt uns in uns ein Leben frei, eine Kraft zum Überwinden, eine auferbauende Kraft. Und dazu ermutigt uns Judas, der Halbbruder von Jesus, der dann später auch einen apostolischen Dienst hatte, in seinem Brief Judas 20, der erste Teil des Verses, steht dort: Ihr Geliebten des Herrn, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. So, und das ist wichtig, dass wir uns auferbauen auf unseren allerheiligsten Glauben, der aus dem Wort Gottes kommt. Und das beinhaltet in erster Linie die Grundlagen des Evangeliums. Und ich werde das jetzt nicht nochmal, ich habe das letzte Woche mal stichpunktartig durchgenommen, aber ich habe jetzt Folgendes gemacht und ich habe das jetzt mal ausgearbeitet. Und das gehen wir heute nicht der Reihe nach durch, sondern ich möchte euch eine kostenlose Sommerbibelschule anbieten. Für jeden persönlich in deiner Zeit mit Jesus. Im Sommer hast du ja mehr Zeit, im Wort zu forschen. Nutz das, um dich selbst aufzuerbauen. Um dich vertraut zu machen mit den Grundlagen des Evangeliums, dass sie in dir diese Auferbauung, den Glauben hervorbringen und andererseits bist du gefüllt, das Wort Gottes lebt in dir und du bist allezeit fähig, den Menschen, die die Hoffnung in dir erfragen, wo die herkommt, in kurzen, prägnanten Sätzen dort Zeugnis zu geben. Ich habe es ausführlich gemacht, weil aus der Fülle kannst du immer ein paar Stichpunkte rausnehmen. Ne? Das passt mir umgedreht. So, und ich habe für jeden einzelnen dieser Punkte immer 1 bis 2 Schriftstellen dazu. Und die kannst du dir in deiner Zeit mit Jesus in der nächsten, bis zum Ende der Ferien, setzen wir mal bis Ende August. Und dann kannst du diese Stellen mal durchnehmen, sinne über jeden einzelnen Vers nach, geh nicht zu schnell durch und lass das in dir wirken und baue deinen Glauben auf. Wie gesagt, für dich selbst, zur Selbstauferbauung. Und damit du anderen Zeugnis geben kannst. So, schicke ich noch per E-Mail und das werde ich jetzt nicht, nur 2 Punkte rausgreifen. Die Wahrheit des Evangeliums, wenn wir die Liebe zur Wahrheit empfangen. Und da kamen schon letzte Woche dann nach dem, was ich gesagt habe, die ersten Fragen. Da müssen wir mich entschuldigen, da ich habe keine richtige, mit der Vorlage ging nicht, das war bei freier Hand. Aber ihr wisst, was es geht. So, das heißt, es sind die ganz simplen Wahrheiten, die wir uns nochmal verinnerlichen müssen, um auch zu verstehen, was ist mit mir passiert bei meiner Wiedergeburt. Und was möchte Gott jetzt, wenn ich als wiedergeborenes Kind hier auf dieser Erde lebe? So, und als Gott den Menschen gemacht hat, dann nahm er den Erdboden, formte aus dem Lehm Adam, hieß er doch, das Rötliche, also rötlichen Adam sah nicht weiß aus, sondern so rötbraun. So. Und formte er den Menschen und dann lehnte sich Gott oder beugt sich über ihm und blies ihm seine Ruach, also seinen Geist ein. Das heißt, und aus diesem Zusammentreffen von dem Ruach, dem Geist Gottes, als er den Menschen das in die Nase blies, und was war das, was dort lag, war eigentlich ein Lehm, geformter, schöner Lehm. Und aus diesem Zusammentreffen von Geist Gottes, von Gott und dem irdischen Leben entstand Folgendes, eine lebendige Seele. Das steht alles in den Bibelstellen, die ich hier, 1. Mose 2, Vers 7, steht das, Gott blies in den Atem in die Nase und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das heißt, wir bestehen ja aus Geist, das ist klar, das ist das, was von Gott kommt, was er in den Menschen einhauchte. Ja, Geist. Und das macht das Zentrum unserer Persönlichkeit aus, weil wir an das Gegenüber Gottes geschaffen wurden. Und Gott ist Geist und er sandte seinen Geist schon bei der Schöpfung in den ersten Menschen hinein. Und da, so, soweit erstmal. So, und dann hat er diesen Lehm, und das war der Leib, aus dem Irdischen geformt. Das heißt, der Mensch ist aus irdischer Materie geschaffen, deswegen sind wir keine Geistwesen. Weil ein Geist, ein Engel, ein Dämon, die haben keinen Körper, der mit dieser Materie verbunden wäre. Sondern sie sind und bleiben Geist und Geistwesen. So, und aus dieser Verbindung zwischen Irdischen und dem Geist Gottes wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und die Seele besteht aus den Dingen, die wir kennen, den Emotionen, den Willen und dem Verstand, mal ganz grob gesagt. Der Geist besteht aus mindestens 3 weiteren Bestandteilen, die wir vielleicht mal dann nach dem Urlaub mal einzeln durchnehmen, damit du verstehst, was dein Geist ist und dass du entsprechend damit umgehen kannst. Das würde jetzt zu weit führen. So, weil letzte Woche die Frage kam, weil ich gesagt habe, die Engel und die Dämonen haben keine Seele, deswegen suchen sie den Leib eines Menschen, um das auszuleben. In diesem Sinne haben Dämonen und Engel haben auch Empfindungen, aber sie haben nicht das, was Gott einmalig den Menschen geschaffen hat. Aus dem Irdischen und dem Göttlichen, die Verbindung, kam die menschliche Seele hervor. Und die Seele, das macht die Persönlichkeit des Menschen aus. Und da hat jeder einzelne von uns eine andere Charaktereigenschaft. Aber im Grunde genommen ist jeder Mensch so geschaffen, Geist, Seele und Leib. So, das ist die göttliche Ordnung. Das heißt, der Geist herrschte über die Seele und über den Leib und das Ganze unter der Herrschaft Gottes. Das war Gottes Schöpfungsordnung. Der Geist herrschte im Menschen, die Seele und der Leib waren dem untergeordnet und der menschliche Geist war der Herrschaft Gottes untergeordnet. Deswegen bewies der Mensch seine Liebe Gott gegenüber durch Gehorsam. Dann kam der Sündenfall. Und das ist das, was viele Schriftstellen beschreiben, hat man letzte Woche schon, dass der Mensch starb in dem Moment, aber was starb in ihm? Der Geist, der Leib und die Seele nicht. Der Leib dann später als Folge und die Seele ist etwas, was aus Verbindung mit Geist hervorgegangen ist, das heißt, sie ist unsterblich. So. Und das ist der Zustand jeden gefallenen Menschen, der auf diese Erde geboren wird. Nämlich, er hat einen Körper und er hat eine Seele. Und der Geist ist tot. Da kam auch die Frage letzte Woche von einem Bruder, der gefragt hat, was ist denn mit den Kindern, die in jungen Jahren zum Herrn gehen, sterben oder bei Unglücken umkommen und sie haben ja auch einen toten Geist. Ja? Kommen sie dann auch ins Reich der Himmel? Ja, sicher. Es steht bei Jesaja 7, bis der Knabe unterscheiden kann zwischen Gut und Böse, bis er das wählen kann. Es gibt einen Zeitpunkt im Leben eines Kindes und man kann das einordnen im Vorschulalter, Anfang des ersten Schuljahres. Dort kann ein Kind unterscheiden, was Gut und Böse ist. Es kann für sich selbst entscheiden, was gut und böse ist. Und da fängt Gott an, das Kind für seine Taten und Gedankenworte verantwortlich zu machen, wenn es das unterscheiden kann. Und darunter, in dem Alter, ist ein Kind nicht in der Lage, das für sich genau zu unterscheiden. Deswegen macht Gott es nicht verantwortlich. Deswegen gehen diese Kinder sofort in den Himmel. Die Abgetriebenen sowieso sind Milliarden da oben mittlerweile. Und jedes Kind, was in diesem Alter stirbt oder irgendwo umkommt, geht sofort natürlich zu Jesus. Und auch diese Kinder, egal ob sie von gläubigen oder ungläubigen Eltern kommen, werden bei der Entrückung mit von dieser Erde genommen. Weil das sind Geschöpfe Gottes und Gott nimmt sie mit weg. So, das ist der Zustand des gefallenen Menschen. So sind wir alle geboren, auch aus der christlichsten, geisterfülltesten Familie. Die Kinder werden in diesem Zustand geboren. Weil das ist der Zustand des gefallenen Menschen. Und so muss auch jeder Mensch, auch wenn er in der christlichsten Familie aufwächst, die Eltern müssen ihn zum Herrn führen und sich dann selbst für Gott entscheiden und wiedergeboren werden. Man hört bei Straßenevangelisationen hört man oft diesen Einwand, ja, was du mir erzählst, ist vielleicht ganz gut, aber ich bin nicht so erzogen worden. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Da gab es den Kommunismus, Gott ist tot, Sozialismus und diese ganzen Geschichten. Uns hat niemand von Gott erzählt. Und da sage ich immer, du hast die besten Voraussetzungen. Stell dir mal vor, du wärst religiös aufgewachsen, dann müsst du erst alles runterreißen. So, was da an falscher Lehre gekommen ist, wir fangen jetzt mal dort an. Ja? Und dort kannst du ihnen das Evangelium erklären. Es hat nichts mit Erziehung. Also jeder Mensch muss selber Verantwortung nehmen für sein Verhalten, sich selber entscheiden. Das ist der Zustand des gefallenen Menschen. Der Geist ist tot durch Ungehorsam. Die Seele, der Verstand, die Emotionen, der Eigenwille herrschen über den Leib unter der Herrschaft Satans. Und das steht bei Epheser 2. Das heißt, so waren wir alle. Ohne Ausnahme. Wir standen unter der Herrschaft unserer Seele, unseres Verstandes, unserer Emotionen, unserer Eigenwille. Wir waren davon geprägt, wir kannten nichts anderes. Wir waren davon dominiert, von unserer Seele. Das ist der eine Teil, die Schrift spricht immer von Psyche, also Seele, und dann von Sarx, das heißt Fleisch. Und das muss man auch auseinander definieren, da kommt man dort in Verwirrung. Das Seelische ist alles, was der Seele kommt, die Sünden, die ganzen Dinge, wo unsere Seele dominiert, unser Stolz, unsere Rebellion, unser Neid, Streit, Eifersucht, alles, was aus der Seele kommt. Und das Fleisch, das auch gefallen ist, was unsere Seele wieder anspornt, zu ihren Listen, Begierden nachzugehen, das, was wir unter Fleisch verstehen, das ist der andere Bereich, was alles mit Begierden zu tun hat, Trunksucht, Fresssucht, sexuelle Perversion, das kommt aus dem Leib. So, und diese Dinge haben uns beherrscht, bevor wir zu Christus kamen. Das ist der Zustand des gefallenen Menschen. Die Sünde trennt von Gott, dann kommt der Zorn Gottes, der sich dann manifestiert durch ewige Verdammnis und der Hölle, dann das Endgericht, der zweite Tod im Feuersee. Und dann kommt die Liebe Gottes, sein Erbarmen. Jesus wurde Mensch, vollbrachte an seinem Sühnopfer am Kreuz eine vollständige Erlösung durch sein Blut. Und das Kreuz, auf den Punkt will ich nochmal eingehen, das Kreuz hat die zentrale Bedeutung, weil dort wurde alles, wie Jonas das heute auch gemalt hat, dort wurde alles verändert von einem gefallenen Zustand in einen erlösten Zustand durch das Kreuz und die Auferstehung. Das ist und bleibt jetzt auf dieser Erde und in alle Ewigkeit wird das Lamm angebetet, Jesus. Und das ist das Zentrum unserer Erlösung. Deswegen werden wir ihn und den Vater alle Zeit anbeten. Und durch das Kreuz und die Auferstehung von Jesus Christus hat er uns durch sein Blut befreit von der Sünde, der Macht, der Wurzel der Sünde, der gefallenen Natur des alten Adam, vom Tod, vor der Herrschaft des Teufels. Und er hat uns befreit vom Zorn, der Strafe Gottes, von der Hölle, dem ewigen Tod. Weil das, was ich vor uns erwähnt habe, Jesus erlitt am Kreuz diese Qualen der Hölle für jeden Menschen. Und das steht in Jesaja 53, 5. Dass er bestraft wurde um unsere Sünde willen. Der Zorn Gottes, die Strafe Gottes ist die Folge für unsere Sünden. Plus die Flüche. So, wie komme ich wieder zu Gott? Durch echte Herzensumkehr empfange ich Vergebung, Versöhnung, Frieden mit Gott. Und dann das Zweite ist der Glaube. Wie gesagt, ich habe das nochmal so ausführlich formuliert, damit du dir deiner Errettung sicher sein kannst, deinen Glauben aufbaust und dass du fähig bist, das anderen weiterzugeben. So, was hat das mit dem Glauben zu tun? Durch den Glauben nimmst du all das an in deinem Herzen, was Jesus für dich getan hat. Durch echte Herzensbuße tust du Buße für dein rebellisches, sündhaftes, unabhängiges Leben von Gott. Was ist das? Du tust Buße, dass du von Gott getrennt warst und von deiner Seele, von deinem Eigenwillen gelebt wurdest. Davon kehrst du um und ordnest dich wieder Gott. Und das Zweite ist echter Herzensglaube. Und was bedeutet das? Echter Herzensglaube, habe ich geschrieben, welcher eine Wiedergeburt bewirkt, bedeutet ein vollkommenes Einswerden mit Jesus in seinem Tod und seiner Auferstehung. Es bedeutet nicht nur eine verstandesmäßige Übereinstimmung mit den Glaubensgrundsätzen des christlichen Glaubens. Wenn jemand zu dir sagt, ja, dass Jesus für uns starb und dass er auferstanden ist, das glaube ich. Also das ist natürlich wahr. In dem Moment ist dieser Mensch noch lange nicht gerettet und nicht wiedergeboren. Das ist nicht der Glaube, der eine Wiedergeburt hervorbringt, ein Übereinstimmen im Verstand mit den Glaubensgrundsätzen des Wortes Gottes. Sondern das, was eine echte Wiedergeburt hervorbringt, ist, ich glaube, was Jesus für mich tat am Kreuz und dass er auferstanden ist und ich mache mich jetzt eins mit ihm. In seinem Sterben und seiner Auferstehung. Was vor 2000 Jahren geschah, das hat er für mich getan und das gehört heute jetzt mir. Das heißt, ich bin mit ihm bereits vor 2000 Jahren gekreuzigt. Für meine Sünden, mein altes sündhafte Wesen, die Strafe Gottes hat Jesus alles getragen und ich bin mit ihm auferweckt worden. Und was vor 2000 Jahren geschah, nehme ich heute und jetzt für mich in Anspruch und ich mache mich eins mit ihm, mit seinem Sterben, seiner Auferstehung. Und dieser Glaube hat in sich die Kraft, eine Wiedergeburt sofort in dem Moment hervorzubringen, wenn dieser Mensch das glaubt. Amen. Weil du dich mit dem Messias vereinst in deinem Herzen. Steht doch in Römer 10. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund wird bekannt zum Heil, mit dem Herzen geglaubt zur Gerechtigkeit. Und aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Deswegen kann es durchaus sein, dass es Menschen gibt, die sich Christen nennen, die ein Übergabegebet gesprochen haben, weil sie in ihrem Verstand überzeugt waren von der Notwendigkeit, dass sie gerettet werden müssen, aber nicht wiedergeboren sind. Und das erkennst du in ihrem Leben, geschehen keine Fortschritte. Sie leben noch genauso weiter wie vorneweg. Und das ist ein sehr täuschender Zustand, weil sie denken, sie sind gerettet, wiedergeboren, kommen in den Himmel, aber wenn sie sterben, geschieht genau das Gegenteil. Weil ihr Geist immer noch tot ist und sie leben weiter unter der Herrschaft ihrer Seele, ihres Fleisches. Und der Geist wird aber wiedergeboren, zu neuem Leben erweckt und der Heilige Geist zieht ein durch ein durch Glauben gereinigtes Herz. Ich nehme nur das an, was Jesus für mich tat vor 2000 Jahren. Ich sage das, was mein Erlöser, mein Messias für mich dort tat. Und da reichen die Grundwahrheiten des Wortes aus. Das zu glauben, das ist meine Glaube nimmt. Ich halte es für wahr, dass ich mit Christus dort hing am Kreuz und dass seine Auferstehung meine Auferstehung ist. Und das nehme ich jetzt an. Und in dem Moment wird ein Mensch errettet und von neuem geboren. So, und was geschieht in diesem Moment? Aber ich lese mal doch die eine Schriftstelle aus diesem Zusammenhang vor. Römer 6, Vers 5 und 6. Denn wenn wir mit Christus eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, das heißt, wir wissen es, wir glauben es, dass unser alter Mensch, der die Macht der Sünde in sich trug, mit Christus mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen, dass die Trennung aufgehoben ist. Amen. Galater 2,20 sind auch die bekannten Schriftstellen. Ich bin mit Christus gekreuzigt, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der für mich starb, mich liebt und für mich starb und auferstanden ist. Amen. Versteht ihr? Und das ist wichtig, erstmal für uns selbst zu ergreifen. Und wenn du das bei deiner Wiedergeburt und Bekehrung so nicht erlebt hast, dann hol das doch einfach nach. Sag, ich glaube, Jesus, kannst du nochmal ganz neu Jesus in dein Herz aufnehmen, dass das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, dass das mir gehört. Dass ich bereits dort hing mit dir. Und deine Auferstehung ist meine Auferstehung. Im jüdischen Neuen Testament ist es viel besser erklärt. Da steht immer dort, wenn es darum geht, die Beziehung, die Gemeinschaft mit Jesus, steht dort immer das Einssein mit dem Messias. Das finde ich in diesem jüdischen Neuen Testament viel, viel besser und deutlicher erklärt, worum es eigentlich geht. Es geht um das vollkommene Verschmelzen, das vollkommene Einswerden mit deinem Messias. Jesus Christus, der Mensch wurde für dich und für mich. Der Sohn Gottes, dass du eins wirst, sein Sterben ist mein Sterben. Jetzt bin ich frei von der Sünde, jetzt bin ich frei von der Macht der Sünde. Die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Ich glaube, Paulus sagt, warum wollt ihr weiter sündigen, wenn die Sünde bereits mit Christus erledigt ist? Da braucht man nicht mehr über Sünde reden, weil du das im Glauben empfangen hast. Und was starb dort? Die Dominanz deiner alten Natur. Die Herrschaft des Ungehorsams deiner Seele starb mit Christus. Amen. Der Eigenwille, der eigene Stolz, das Folgen der eigenen Gedanken und des Verstandes. Amen. Wenn das nur die Christen begreifen würden in Großzahl, würde das ganz anders aussehen im persönlichen Leben. Aber das beginnt, dass du vielleicht nochmal ganz neu dich Christus zuwendest und sagst, ich komme in vollkommene Übereinstimmung und Einswerden mit meinem Messias in seinem Sterben, Auferstehung. Paulus schreibt, wir sind Glieder am Leib Christi. Amen. So, und Jesus ist das Haupt und wir machen den Leib aus. Ich zeige euch am Schluss nochmal ein schönes Bild dazu, was das illustriert. So, das heißt, es geht immer um dieses Einssein mit ihm. Ich hatte Zeiten in meinem Leben, wo ich das regelrecht gespürt habe, wo ich mich in Christus wiedergefunden habe. Und dann mit der Zeit verlierst du das Stück wieder. Aber es hat nichts mit deinen Empfindungen zu tun, sondern das sind Dinge, die in unserem Geist geschehen. Und viele sagen, ich spüre die Gegenwart Gottes jetzt nicht. Ich spüre das nicht, dass ich von neuem geboren bin. Ich spüre jetzt diese Einheit mit meinem Messias nicht. Und die werden hin und her geworfen, weil sie immer noch von ihrer Seele dominiert sind. Weil sie so gelebt haben in ihrem Leben von ihrem Verstand und Emotionen und ihrem eigenen Willen geführt. Und alles andere stellt keine Realität dar. Aber dieses, was die Wiedergeburt in uns bewirkt, der Geist wieder lebendig wird, sieht so aus. Dass es in unserem Geist geschieht, dass der menschliche Geist Gemeinschaft, Intuition und Gewissen wieder zu Leben erweckt, besonders die Gemeinschaft mit Gott, voll im einen Augenblick wieder hergestellt ist, das Herz gereinigt und der Heilige Geist zieht ein und du hast ihn in dir. Wenn du wiedergeboren bist, echt wiedergeboren, lebt der Heilige Geist in dir und du bist sein Tempel. Amen. Und dann gibt es eine Veränderung immer von innen nach außen. Deswegen steht, wir sind berufen zur Heiligung des Geistes. Und er fängt an von innen heraus, aber nie mit Druck und Zwang. Dämonen arbeiten immer mit Druck und Zwang. Gott lässt uns immer die Freiheit, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten, wieder in eine Neuschöpfung, in göttliche Ordnung zu kommen. Der Heilige Geist herrscht im menschlichen Geist und mit diesem zusammen über die Seele, unseren Verstand, Wille, Emotionen und den Leib, unser Fleisch. Und das alles unter der Herrschaft Gottes durch Gehorsam. Gleich mal zwei Bibelstellen noch dazu. Das ist die göttliche Ordnung der neuen Schöpfung. Und könnt ihr das sehen? Das ist eigentlich, was ich schon mal gesagt habe, das illustriert das nochmal. Das ist die göttliche Ordnung der neuen Schöpfung im Gegensatz, was hat man am Anfang, wo Gott den Menschen geschaffen hatte? Sah das so aus, Geist, Seele und Leib. Ja? So, aber die neue Schöpfung unterscheidet sich vom Wesen des ersten Adam, in dem in uns laut 1. Korinther 15 ein lebendig machender Geist wohnt. Der zweite Adam wird bestimmt nicht von der lebendigen Seele, sondern vom lebendig machenden Geist. Und das ist Jesus in uns. Amen. So, und dieser Geist will wieder die Herrschaft einnehmen. Und wenn unser wiedergeborener Geist durch den Heiligen Geist wieder anfängt zu herrschen und zu regieren in uns, so wie es Gottes Ordnung schon von Anfang an war, dann kommt Frieden, dann kommt Freude und dann kommt ein zufriedenes Leben in uns hervor. Amen. Viele Probleme entstehen in unserem Leben, weil diese göttliche Ordnung auch im Leben eines Christen nicht hergestellt ist, sondern wir leben in einer Vermischung zwischen Seele und Geist. Das heißt, ich nenne nur mal drei Beispiele, wo man das mal gegenüberstellen kann. Das, wie gesagt, ich will das nicht tiefer reingehen, aber damit wir wissen, von was ich hier rede. Ein selig fleischerner Christ lebt als Christ genauso weiter wie vorneweg, indem er seine eigene Gerechtigkeit, seine Gaben, die er erhalten hat, sein eigenes Gutsein mit rüber rettet in die neue Schöpfung und versucht, aus diesem eigenen Gutsein die Werke Gottes zu tun. Und was erwächst daraus? Selbstgerechtigkeit und Stolz. Und Werke, die aus der, jeder Mensch hat verschiedene Gaben und Befähigungen. Wenn ich das aber aus meiner alten Natur heraus tue, hat es für Gott absolut keinen Wert. Der begabteste Mensch, der Christ wird, muss diese Gaben genauso ans Kreuz geben und von Gott neu empfangen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Wie einer, der keine Gaben hat und sie neu empfängt. Amen. Manchmal sind die, die weniger Gaben haben, eher im Vorteil, weil die kommen viel schneller in die Abhängigkeit des Heiligen Geistes. Die sagen, ich brauche deine Gabe und Befähigung für das zu tun. Die sind viel demütiger. Deswegen hat Gott die, die nichts sind, vor der Welt erwählt. Natürlich auch die Klugen, aber die haben es manchmal, ich finde es so oft, die Begabten und die Intellektuellen haben es schwer im Reich Gottes. Weil sie retten ihre Begabung, ihren Intellekt rüber und arbeiten genauso weiter und sagen, das sind jetzt die frommen Werke, die ich für Gott tue. Und für Gott ist es Fleisch. Und nicht aus dem Geist. Hat keinen Wert. Und die frommsten, besten Werke haben vor Gott keine Belohnung für dich, wenn sie aus der alten Natur getan waren. Wenn es nicht durch das Kreuz in die Freiheit kommt. Amen. So, dann kannst du das auch ganz klar erkennen, weil jeder von uns lebt noch in diesem vermischten Zustand. Ich kenne noch keinen, der voll im Geist lebt. So, mehr oder weniger. Zweites Merkmal, einen seelisch-geistlichen Christen erkennst du daran, dass er entweder das ein Extrem hat, absolut passiv. Er sagt, ich muss auf den Herrn warten. So, es ist richtig, aber das Warten auf den Herrn ist aktiv. Einen seelisch-fleischenden Christen erkennst du, dass er absolut passiv ist. Wenn das Wort Gottes das sagt, es geht nichts voran. Passiv und ungehorsam. Und das andere Extrem, er ist hyperaktiv. Er ist ständig beschäftigt, mit dem nächsten frommen Werk für den Herrn zu tun. Passiv und Überaktivität. Die eigenen Gaben, also ich muss das von Herrn noch tun, ich muss das noch tun, ich muss das noch tun. Das ist ein Merkmal eines seelisch-fleischlichen Christen. Wie soll es denn ausschauen? Ein geistlicher Christ lebt laut Römer, haben wir letzte Woche schon gehabt, Römer 8, Vers 14, die Kinder Gottes werden geleitet vom Heiligen Geist. Er lebt so, dass der Heilige Geist den menschlichen Geist in der Stille, im Harren auf den Herrn zu ihm spricht. Und der Mensch dann das an seine Seele weitergibt und seinen Leib befiehlt, das zu tun. Das ist die göttliche Ordnung. Amen. Die Werke Gottes werden aus dem Warten auf den Herrn, aus der Stille mit ihm herausgeboren unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und du kannst einen geistlichen Christen daran erkennen, dass er manchmal gar nicht weiß, was er tun soll. Weil er ist vollkommen abhängig und jetzt muss ich mal von mir sagen, ich schätze mich nicht ein, dass ich es ergriffen hätte. Aber je mehr ich mit dem Herrn unterwegs bin und diese Dinge anfange zu verstehen, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Und umso mehr erkenne ich, dass ich gar nicht weiß, was ich morgen tun soll. Das heißt, ich bin immer abhängiger von ihm. Und ich bin nicht getrieben von meinen eigenen Gedanken. Ich bin nicht getrieben von meinen eigenen, jetzt muss ich das machen, das machen, das machen, das sind meine Ideen. Das kenne ich alles. Manches war gut, manches nicht. So, ich erkenne immer mehr, dass ich die Inspiration aus meinem Geist brauche und das, was er sagt, dann zu tun. Und wenn du lange in diesem Zustand der Passivität oder des Getriebenseins gelebt hast aus deiner Seele, brauchst du erstmal eine ganze Weile, bis der Geist Gottes anfangen kann, zu dir zu reden. Du musst dir Stunden, tagelang Zeit nehmen, auf ihn zu hören, bis das wieder durchbricht. Er arbeitet nie oberflächlich, der Heilige Geist. Er will, dass du ihn suchst, Gemeinschaft des Geistes. Und was daraus geboren wird, ist von Gott. Da gibt es kein Neid mehr, keine Eifersucht, kein Streit, nichts, keine Konkurrenz. Das sind alles Werke des fleischlich-seelischen Christen laut 1. Korinther 3, Vers 3. Dort steht das alles aufgelistet, bei den Korinthern. Weil du weißt genau, wozu du berufen bist und du machst nur das, was Gott dir sagt. Und dann bittest du ihn auch um die Gaben und die Befähigung dazu, weil du es aus eigener Kraft gar nicht kannst. Das heißt, du ordnest deine eigenen Befähigungen, deinen Verstand, deinen Eigenwillen und dein ganzes Seelenleben, deine Emotionen der Führung des Leitung des Geistes unter. Amen. Und weißt du, was daraus entsteht? Ein stabiler Charakter, auf dem Felsen gegründet, egal ob er Zustimmung erfährt von den Menschen oder Ablehnung. Es berührt ihn nicht, weil er mit Gott verbunden ist, vom Heiligen Geist geführt ist. Amen. So war das Leben von Jesus. Jesus wurde nie von der Laune der Menschen, von der Zustimmung, Ablehnung bestimmt. Er sagt, alle haben mich verlassen, aber der Vater ist mit mir. Und ich tue alle Zeit, was ich den Vater tun sehe und was er möchte, dass ich tue. Ich tue nichts aus mir selbst. Erlebt man Jesus als unser Vorbild. Und dort sollte ein wiedergeborener, geisterfüllter, neuer schöpfungsmäßiger Christ hinkommen, geistlicher Christ. Amen. Wie oft ist unser Leben von unseren eigenen Ideen bestimmt? Und wir werden getrieben. Wie viele falsche Entscheidungen haben wir schon getroffen? Und wir kommen in Stress und unmögliche Situationen hinein. Und dann erkennen wir es in Buße. Warum? Weil wir unseren eigenen Gedanken und unseren eigenen Willen gefolgt sind. Unsere Seele. Oder die Seele sagt, Couch. Ruh dich aus. Das ist richtig, Schabbat ist gut. Aber dann ruh dich aus. Ungehorsam, wenn es heißt, wenn Gott sagt, jetzt das. Oh nein, es geht nichts los, wie angeklebt. Übrigens erfahren seelische und fleischerne Christen kaum geistliche Angriffe. Wenn einer dann spricht, ich habe geistliche Angriffe und ich stehe im geistlichen Kampf, dann sagen die, oh, wo lebst du denn? Ich erlebe sowas nicht. Ich stehe dem drüber. Ich bin erhaben über geistliche Angriffe. Soll ich dir mal die Wahrheit sagen? Satan und seine Dämonen greifen einen seelisch fleischernen Christen nicht an. Sondern geistlicher Kampf geschieht auf der Ebene des Geistes. Ein geistlicher Christ wird schon von Satan seinen Dämonen angegriffen und muss sich täglich dem zur Wehr setzen. Widersteht dem Teufel, so muss er von euch fliehen. Amen. So, warum greift Satan seinen Dämon einen seelisch fleischernen Christen an? Ganz einfach, weil sie gebunden sind in ihrem Fleisch, in der Seele, in der alten Natur und sie gleichen den Menschen, die Gott nicht an Gott glauben. Deswegen sagt er, ich spare meine Ressourcen. Weil er muss sich ja dann auf die immer größere Anzahl der Brautgemeinde, die jetzt auf dieser Erde entsteht, konzentrieren. Und da beschäftigt er sich nicht mit diesen fleischerseelischen Christen. Also wenn du, entweder du lebst total wie Jesus in vollkommener Heiligkeit und der Feind hat nichts in dir, wo ich aber Fragezeichen oder dann Stolz dahinter setzen würde. Geistliche Angriffe sind normal. Damit deine geistlichen Muskeln wachsen und du widerstehst und überwindest. Amen. Oh Mann, wie viel falsche Lehren gab es schon. Erst wurde geistliche Kampfführung vor zig Jahren, wo wir jung bekehrt waren, überbetont. Und dann kam das ganze andere Extrem. Wir haben gesagt, was ist denn hier los? Wir machen da nicht mit, sondern wir ziehen durch, wie es das Wort beschreibt. Amen. Und du kannst es sehen von Christen, Leitern, die sagen, geistliche Kampfführung brauche ich nicht mehr, weil ich habe das höhere Bewusstsein. Wort und Geist sagte sowas. Du siehst, wo das hingeraten ist. Das sind die Scheuntore für alle möglichen verführerischen Dämonen offen. So. dass die göttliche Ordnung, dass dein menschlicher Geist unter der Leitung des Geistes über die Seele und den Geist herrscht und du vom Heiligen Geist inspiriert aus der Ruhe heraus deine Werke tust. Jesus war nie in Stress und Jesus war nie in Passivität. Nehmt ich ihn als Vorbild. Nie in Stress und nie in Passivität. Er wusste immer genau, was er zu tun hatte. Geleitet vom Heiligen Geist. Gott setzt dich nie unter Stress. Wenn du unter Stress stehst, permanenten, kommt es aus deiner Seele. Und Stress ist ein Dämon, der dann auf deinem Rücken sitzt und dich wieder antreibt und deine Gedanken aufpeitscht. Und Jesus war auch nie passiv. Nie. Der Geist in dir, wenn er lebt, ist weder passiv noch hyperaktiv. Und dort möchte der Heilige Geist dich hinführen. Und das Ganze kommt aus Gott, ihr Lieben. Ich stelle dich ihm zur Verfügung. Ich wollte über das Thema nicht so ausführlich reden. Aber wir sind geleitet vom Heiligen Geist. Meine Schafe hören meine Stimme. Und wir kommen nicht unter den Zorn Gottes, das Gericht. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Unsere ewige Heimat ist das himmlische Jerusalem, unsere geistliche Mutter, laut Galater 4, 26. Okay, das sind diese, kann ich das mal wieder ausmachen hier? Sind wir mal einen Schnellgurk-Durchgang durchgegangen. Das schicke ich euch noch weiter per E-Mail und ich möchte euch das von ganzem Herzen empfehlen. Ich bin schon versucht, wie manche Leiter in der Schrift gesagt haben, ich befehle euch, ich möchte es euch regelrecht befehlen, euch damit auseinanderzusetzen. Weil da befehle ich euch was Gutes, was euch aufbaut, was euch das Wort Gottes vermittelt, was euch stärkt, wo ihr euch auch in den Hausgruppen austauschen könnt darüber. Da ist Leben drin. Und du bist bereit, das denen weiterzugeben, die Jesus noch nicht kennen, weil das Wort in dir lebt. So, jetzt machen wir weiter. Was geschieht denn mit denen, die Jesus nicht annehmen? Und zwar Johannes 3, 36. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist ganz klar dieser Unterschied dargestellt. Und ich möchte das Thema nochmal zu Ende bringen. Und zwar, was sagt die Bibel über die Hölle, über den Ort des Zornes? Und wir hatten gesagt, dass die Hölle oder der Feuersee, was dann das nächste ist, nicht für die Menschen geschaffen wurden. Matthäus 25, 41 geht hin, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Also die Hölle wurde von Gott erschaffen als Ort des Zornes, der Bestrafung für die gefallenen Engel und für Luzifer selbst. Und das geschah, bevor der Mensch erschaffen wurde. Gab es die Hölle schon für den Satan und seine Dämonen und seine gefallenen Engel. Und wohlgemerkt, der Teufel ist im zweiten Himmel und er ist auch in der Unterwelt. Er ist schon in der Hölle. Er kann zurzeit noch an beiden Orten sein. Weil auch die Hölle oder Sheol oder Gehenna oder Hades, all diese Worte, wir bleiben bei dem Wort Hölle, was eigentlich nicht in der Bibel steht, einfach nur eine Beschreibung ist von Gehenna und dem Hebräischen. Und die Hölle ist nur vorübergehend geschaffen. Weil nach dem Gericht vor dem großen weißen Thron gibt es nur noch den zweiten Tod, den Feuersee, für den Teufel, den Antichristen, falschen Propheten, für den Tod, den Hades und für alle Menschen, die dort vor dem großen weißen Thron erscheinen werden, die aus diesen Bereichen der Hölle und des Sheols dann vor Gott erscheinen werden. Und wer nicht im Buch des Lebens steht, wird in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod, sodass es am Ende nur noch den Feuersee gibt in alle Ewigkeit, wo die Qualen zunehmen und den Himmel, das himmlische Jerusalem, neue Himmel, neue Erde, wo die Herrlichkeit immer mehr zunimmt. Es gibt das oder das. Und das in alle Ewigkeit, da gibt es dann nichts mehr, wo man von einer Seite zur anderen wechseln kann. Und das kann man schon auch nach dem Tod nicht, es sei denn, der Herr gibt ihm die Gnade, nochmal zurückzuschicken, wie beim Theo. So, jetzt gibt es zwei Kategorien von Menschen, Leiter, die ebenso sich jetzt schon an diesem Ort, was Hölle beschreibt, bezeichnet, befinden und die Ewigkeit im Feuersee verbringen werden. Und die erste Kategorie, damit haben wir das letzte Mal aufgehört, sind die Menschen, die sich bewusst weigern, das Angebot der Liebe, des Erbarmens Gottes und der Hingabe von Jesus, sein Opfer anzunehmen. Sie weigern sich. Und das steht im 2. Thessalonicher 1, Vers 8 und 9. Wenn Jesus kommt, das zweite Mal, also sichtbar, kommt er an flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Also die Gott nicht, die Gott ablehnen, die selbst Gott sein wollen und die das Evangelium ablehnen und nicht gehorsam sind, für die kommt Jesus im flammenden Feuer. Diese werden Strafe ist der Zorn Gottes, erleiden ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn, von der Herrlichkeit seiner Macht. Dann hat man noch zwei andere Stellen aus dem 2. Petrus und Matthäus 23, 33 sagt Jesus zu den Pharisäern, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Ihr Schlangenbrut. So. Das heißt, das sind Kategorien, die den Messias bewusst ablehnen und dem Evangelium nicht gehorsam sind. Und das ist leider noch nicht alles, sondern es gibt noch eine zweite Kategorie von Menschen, die ebenso nach ihrem Tod in der Hölle sein werden. Und wir haben ja das Beispiel von Theo hier gehört, mehrmals, wie er ein Doppelleben geführt hat und dann dort in der Hölle hat Jesus ihm die Feuerkuhle gezeigt, die Satan für ihn vorhin schon vorbereitet hatte. Und dann Millionen von Seelen, wo du nur noch das Gerippe sahst, die in diesem Feuer waren. Und das waren alles ehemalige Christen. So. Und das ist die zweite Kategorie, die die Ewigkeit, erstmal die Hölle, die Ewigkeit im Feuersee verbringen wird. Das sind diejenigen, welche, nachdem sie errettet wurden, mutwillig, bewusst weiter sündigen. Weil die Sünde trennt uns von Gott und Jesus hat dafür bezahlt. Wenn wir mutwillig in ihr bleiben, gibt es kein Opfer für die Sünde mehr. Und wir bleiben unter dem Zorn Gottes. Ich lese mal vier Bibelstellen dazu, wo Jesus erstmal in Matthäus 3, Vers 12, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne gründlich reinigen, seinen Weizen in die Scheune sammeln und die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Das heißt, Jesus wird seine Tenne, also das ist sein Reich, reinigen von der Spreu und wird sie verbrennen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Und der Unterschied ist, der Weizen entfaltet das volle Leben, wozu Gott dich berufen hat, die Frucht. Und die Spreu hat in sich, ist nur leer, sie hat in sich keine Frucht. Das heißt, das sind Menschen, die die Form der Gottseligkeit haben, aber deren Frucht und Kraft verleugnen lassen. Und Paulus sagt, von diesen wende dich ab. Die vorgeben, gläubig zu sein, aber in ihrem Leben keine Frucht bringen, die stellen eine Bedrohung dar für diejenigen, die im Glauben unterwegs sind. Und du sollst dich von ihnen abwenden und keine Gemeinschaft haben. Weiter, Matthäus 5, Jesus spricht da noch mehr, 21, 22, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber tötet, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer zu seinem Bruder sagt, Raka, wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt zu seinem Bruder, du Narr oder du Idiot, der wird dem himmlischen Feuer verfallen sein. Jesus macht die Tora-Gebote noch viel schärfer. Er sagt, es geht nicht darum, jemanden umzubringen, dann kommst du in die ewige Verdammnis, sondern es geht um deine innere Einstellung. Und wenn du zu deinem Bruder schon sagst, du Idiot, du Blödmann oder sowas, dann bist du in den Augen Gottes ein Kandidat für das höllische Feuer. Das sind nicht meine Aussagen, das sind Aussagen von Jesus. Es geht um diejenigen, die dort in die Hölle oder ewige Verdammnis kommen werden. Die dritte Aussage, die ist sehr krass und deutlich, die steht in Hebräer 10, Vers 26 bis 31. dort steht, 26 bis 31, denn hier ist das nochmal erklärt, denn wenn wir mutwillig weitersündigen, nachdem, bewusst mutwillig, darum geht's, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünde kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifers des Feuers, da die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Mose verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten, das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das müssen wir zusammenkriegen, die Liebe Gottes, die alles gegeben hat, um das getrennte Verhältnis zwischen uns und Gott durch die Sünde aufzuheben. Und diejenigen, die bewusst dann weiter ungehorsam, bewusst weiter sündigen, für die bleibt nur noch das schreckliche Gericht, das Feuer und der Zorn Gottes. Also in der Dreh rum, war die erste Erweckung unter Jonathan Edwards in den Oststaaten da in Amerika. Und er hat eine berühmte Predigt gehalten, die bis heute erhalten ist. Jonathan Edwards hat, ich habe das ganze Buch auch von seiner Biografie gelesen, im Urlaub, sehr interessant. Und er hat viel über die Liebe und Gnade und die Erlösung Gottes gesprochen, über ein Erlösungswerk. Aber er hat eine Predigt gehalten und die heißt Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Und genau hier, es ist schrecklich, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Und diese Predigt Sünder in der Hand eines zornigen Gottes ist heute noch verfügbar und es haben sich viele Menschen bekehrt. Er hat beides, die Liebe Gottes und aber auch diese Furcht des Herrn, diese Konsequenzen, wenn wir mutwillig weiter sündigen, wenn wir spielen mit Gott. Vor diesen Konsequenzen hat er gewarnt. Und es haben sich damals ganz viele Menschen bekehrt. Wo hörst du heute sowas noch? Wenn Gott seinen Geist ausgießt und die Erweckung hier in Deutschland auftrifft, wird genau das wieder geschehen. Amen. So, jetzt gehen wir mal noch ein Stück weiter. Das heißt, die zwei Kategorien werden mit dem Teufel, seinen gefallenen Engeln, die Ewigkeit in im Ort des Zornes, der Qual Gottes oder Qual der Strafe Gottes verbringen. Was ist denn eigentlich die Hölle? Ich habe drei Punkte nochmal dazu. Erstens ist es der Ort des Zornes Gottes, seine ewige Strafe für die Sünde. Und das hat ja bekanntlich Jesus am Kreuz getragen. Aber für jeden Menschen, der das Opfer von Jesus ablehnt, bleibt der Zorn Gottes bestehen. Und die Hölle ist der Ort, wo dieser Zorn, diese Bestrafung ausgeübt wird. Und Offenbarung 14, Vers 10 lesen wir dazu, so wird er auch von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt wird in dem Kelch des Zorns. Also diejenigen, die das Tier anbeten, das Mahlzeichen annehmen, wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor dem heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und das geschieht mit jedem, der sich an diesem Ort Hölle befindet. Er wird den Glutwein, den Kelch des Zornes Gottes mit Feuer und Schwefel trinken müssen. Und das in alle Ewigkeit. Zweitens ist die Hölle, später der Feuersee, der Ort der ewigen Trennung von Gott, dem Schöpfer. Was die Hölle auszeichnet, ist totale Gottesferne. Der Schöpfer trennt sich von seinen Geschöpfen auf ewig, die sein Angebot der Erlösung nicht angenommen haben oder die bewusst weitersündigen. Wie wir schon gelesen haben, 2. Thessalonicher 1,9, fern das Verderben, Trennung, fern vom Angesicht des Herrn, weit, weit weg von Gottes Gegenwart. Und was das bedeutet, kannst du dir nicht ausmalen, weil diese Erde hat immer noch einen Restbestand der Gegenwart Gottes. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Er liebt die Sünder und hasst die Sünde. Solange wie die Zeit der Gnade ist. Und die hat auch mal ein Ende. Gott ist Leben und Gott ist Liebe, Gott ist Licht. Und sein Leben auf diesem Planeten ist immer noch da. Und er hält seine Hand drüber, dass die Sünde sich nicht in krasser Weise auf dieser Erde entfalten kann, bis der hinweggenommen ist, der das noch zurückhält. Jeder Mensch auf dieser Erde, wenn Gott seine Hand nur ein Stück zurückziehen würde, wäre das totale Chaos auf der Erde. Auch viele Menschen würden sofort sterben. Gott ist immer noch hier. Aber in der Hölle und der ewigen Verdammnis ist das Schlimmste, was man dort erleben kann, ist eine vollkommene, ewige Trennung vom Schöpfer. Ewige Gottesferne. Drittens ist es der Ort der ewigen Qualen, der Zorn Gottes und die immer mehr zunehmen in alle Ewigkeit. Und das Erste, das Schlimmste für jemanden in der Hölle, für einen Menschen, der dorthin gekommen ist, das Schlimmste sind die seelischen Qualen. Und das Schlimmste, was die in der Hölle, was Menschen in der Hölle erleiden, ist diese Gottesferne. Das Seelische, weil hier, wenn du irgendwo eine Krankheit hast, irgendeinen Schmerz, es gibt immer noch Hoffnung. Dort ist keine Hoffnung mehr da, weil Hoffnung kommt von Gott. Du hast dort nichts mehr zu hoffen. Es ist vollkommene Verzweiflung, Gottesferne, Hoffnungslosigkeit. Die Menschen fangen an, sich selbst anzuklagen, zu hassen, einander zu hassen, ihr Leben zu hassen, sich selbst zu hassen. Und es ist ein Ort voller Furcht, voller Bosheit. Die Atmosphäre ist mit geistlichen Kräften erfüllt. Furcht ist eine geistliche Kraft. Hoffnungslosigkeit ist eine geistliche Substanz. Hass selbstverständlich auch, Verzweiflung. Und die ganze Atmosphäre ist dort gefüllt. Es gibt dort kein Licht, es ist alles finster. Das heißt, in der Hölle ist alles, was man unter dem Wort Böse bezeichnet, und füllt alles aus. Aber das Schlimmste sind die seelischen Qualen. Die Menschen erinnern sich daran, die Jesus abgelehnt haben. Es ist mir oft so gegangen, mein ehemaliger Arbeitskollege, der ist letztes Jahr gestorben. Ich habe den mehrmals auf Jesus hingewiesen. Und je mehr ich ihn darauf hingewiesen habe, dann ist er mal auf den Weg gegangen. Und er wurde dann immer aggressiver. Lass mich in Ruhe, ich will das immer nicht hören. Das haben wir immer wieder versucht. Und dann ist er mal aus dem Weg gegangen. Und dann ist er gestorben. So, ich erinnere mich, wie wird es ihm jetzt gehen? Er wird sich an die ganzen Gelegenheiten erinnern. Er war verblendet von den Dämonen, die ihn besetzt haben, die ihn auf diesem Weg der Hölle verführt haben, getäuscht. Und wenn er dann rübergewechselt ist auf die andere Seite, werden diese Dämonen ihn höhnisch auslachen. Er hat gesagt, du hast damals diese Botschaft abgelehnt. Wir waren das, die dich dazu verführt haben. Die Menschen, das kommen alle Ereignisse hoch, wo sie das Angebot ausgeschlagen haben. Und ihre ganzen Sünden werden sie überrollen und ihre ganze Seele wird dem Teufel gleich. Böse, finster. Es wird sie, von innen raus wird das Böse sie verzehren. Man kann sich das nicht ausmalen. Ich will jetzt ohne tiefer reingehen. Leute, die in der Hölle waren, die das erlebt haben, sagen, was manchmal hier sagen, die Konzentrationslager war die Hölle auf der Erde, sagt, es war überhaupt nichts dagegen. Der größte Schmerz, den du hier erlebt hast, erleben kannst, die größte Verzweiflung, die du auf der Erde erleben kannst, mal eine Million, das ist das, was du in der Hölle erlebst. Weil deine Sinne sind dann viel perfekter, um den Schmerz zu empfinden. Wie deine Sinne im Himmel perfekt sind, die Liebe zu empfinden. Das heißt, das Schlimmste, was du auf der Erde erleben kannst, mal eine Million. So ist es, was die Menschen in der Ewigkeit erleiden werden, in der Hölle, die Gott abgelehnt haben oder bewusst weitersündigen. Sorry, ich muss noch einen Punkt machen. Ich habe eine Kategorie vergessen. Punkt 4, die auch dort sich befinden, in der Hölle. Das sind die, die sich geweigert haben, den anderen zu vergeben. Die kommen aber jetzt gleich nochmal, was in der Hölle ist. Also, ihr könnt euch aufschreiben, Matthäus 18, 32 bis 35, habe ich leider vergessen vorhin, die gehören zu dieser Kategorie, die bewusst weitersündigen. Aber auch all diejenigen, die den ihren Schuldigern nicht vergeben, werden die Ewigkeit auch in der Hölle verbringen. Weil ihre ganzen Sünden nicht vergeben werden, weil sie anderen nicht vergeben. Sie warten dann in der Hölle auf sie. Zurück zu den Qualen, die seelischen Qualen. Dann gibt es die körperlichen Qualen und die bestehen aus einem unauslöschlichen Feuer. Wie gesagt, wenn du heute dich irgendwann mal verbrennst, du ziehst sofort zurück und dieser Schmerz mal 1 Million, das ist, was eine Seele in der Ewigkeit am ganzen Körper spürt, von den körperlichen Qualen. Ich lese eine Stelle, wo Jesus das beschreibt, Markus 9, 43 bis 48. Wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt, das Feuer nicht erlöscht. Wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt, das Feuer nicht erlöscht. Wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du 2 Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt, das Feuer nicht erlöscht. Jesus betont das beide Male, Wurm, also etwas, was den Menschen von innen raus auffrisst, und ein unauslöschliches Feuer, was an Gradzahl Intensität in Ewigkeit zunimmt. Und deswegen warnt Jesus, radikal mit Sünde umzugehen. Sofort dem Herrn bringen, sofort bekennen. Ich habe das schon mehrmals betont, wenn du durch deinen Tag gehst, dein Gewissen überführt dich von Sünde, tu sofort Buße. Sofort. Dass das Blut dich reinigt und diese Sünde von dir abgewaschen wird. Geh radikal mit diesen Dingen um. Ein Mann Gottes, der auch hier in dieser Region auch viel unterwegs war oder ist, der hat sich über diesen Vers mal lustig gemacht, über diese Aussagen von Jesus. Er hat gesagt, wir müssen diesen Worten von Jesus keinen Glauben mehr schenken, weil sie sind im alten Bund in der Zeit, bevor Jesus starb. Sie gelten nur den Juden, die gelten uns nicht mehr. Denn keiner von uns hackt die Hand ab, reißt sich ein Auge raus oder hackt sich den Fuß ab. Deswegen trifft es für uns nicht zu und hat sich noch lächerlich gemacht. Dann müsste man das ja ernst nehmen. Ich sage es mal so, wenn Jesus das sagt, haben seine Worte eine Bedeutung. Und sie sind für uns genau noch so relevant wie damals, wo es zu dem jüdischen Volk gesagt hast. Und Paulus im Neuen Bund hat dasselbe gesagt, 2 Mal. In Römer 8, Vers 13 und im Kolosser 3, irgendwo da 4, 5. Paulus sagt dasselbe. Im Neuen Bund, und er sagt, Römer 8, 13, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn du immer noch unter Kontrolle deines Fleisches lebst, bewusst sündigst, wirst du sterben. Was ist Sterben? Hölle am Ende. Ewige Verdammnis. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Er sagt nicht nur abhacken, er sagt töten. Und nämlich die Taten des Leibes, also die Sünde, radikaler Umgang mit Sünde. Dann macht es Paulus noch konkreter und er sagt, tötet die Glieder, die auf Erden sind. Das war die andere Stelle in Kolosser 3, Vers 5. Tötet daher die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, Götzendienst. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Das ist genau das, was Jesus in Markus 9 beschreibt, plus mit den Worten von Paulus. Deswegen kannst du nicht sagen, im Neuen Bund hat es keine Geltung mehr. Jesus und Paulus sind in vollkommener Übereinstimmung. Also geh radikal mit diesen Dingen um, nimm das ernst. Die dritte Qual oder die körperliche Qual, die sich auch äußert, das ist durch totale ewige Finsternis. Die Finsternis ist schwärzer wie die schwärzeste Farbe auf dieser Erde. Wenn du dich in einer Dunkelkammer befindest, früher gab es noch Dunkelkammern, wo man Bilder, Fotos entwickelt hat, oder in einem Tonstudio, muss ja auch alles finster sein, schwarz angemalt, machst Licht aus, das ist alles dunkel. Das ist noch weiß gegenüber der Finsternis in der Hölle. Die Finsternis ist greifbar, es ist eine Substanz. Und wie lange hält ein Mensch aus in der Finsternis? Das ist eine Qual. Weil Gott ist Licht und in der Hölle ist Gott nicht da. Ist absolute Finsternis. Matthäus 8, Vers 11 und 12. Ich sage euch, viele werden kommen vom Osten, vom Westen, werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches, da meint er das jüdische Volk, werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneklappern sein. Zähneknirschen. Äußerste Finsternis. Das ist auch ein Merkmal der Qualen in der Hölle. Matthäus 22, 11 bis 14. Jesus spricht mehrmals über diesen Bereich der Hölle, den er als äußerste Finsternis bezeichnet. Matthäus 22, 11 bis 14. Hier geht es um so eine Person, die ich vor uns beschrieben habe, die eine Form der Gottseligkeit hat, aber die Frucht vermissen lässt. Die vorgibt, Weizen zu sein, aber nur Spreu ist. Und Jesus beschreibt das so in einem Gleichnis von einem Gastmahl. Ich lese mal Matthäus 22, 11 bis 14. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, da war dort ein Mensch, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Er hatte nicht die Gerechtigkeit Christi, sondern seine eigene. Er wollte mit seiner eigenen Gerechtigkeit ins Reich Gottes eingehen. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird es Heulen und Zähneknirschen sein. Viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Das ist exakt das, was Paulus beschreibt, die eine Form der Gottseligkeit haben, ihre Frucht auch vermissen lassen. Siehst du, wie Jesus und Paulus übereinstimmen? Sie sagen alle dasselbe. Jesus wird bildhafter hier und Paulus kommt dann und gibt seine Offenbarung auch noch mit rein. Und die dritte Stelle, wo Jesus ebenso davon spricht, ist Matthäus 25, Vers 30. Den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird Heulen und Zähneknirschen sein. So, und das sind die äußeren Dinge, die durch Feuer, seelische Qualen, Finsternis, die Luft in der Hölle ist gefüllt mit Tod, Feuer, Furcht, Schwefel. Du kannst es nicht ausmalen und das atmen die Menschen ein. Jeder Atemzug ist wie brennendes Feuer. Und dazu kommt noch die letzte Qual, das sind die Folterknechte, die Dämonen, die sich bereits dort befinden und die lassen ihren Hass gegenüber Gott an seinen Geschöpfen aus, die sich in der Hölle befinden. Deswegen verführen sie sie in der Hölle und dann quälen sie sie. Die fürchterliche Qualen durch Folterknechte und Dämonen. Und das sagt Jesus, Matthäus 18, 32, ab Vers 32. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du nicht auch dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voller Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hatte, was einem schuldig war. Und dann sagt Jesus: So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn er nicht jeder seinem Bruder von Herzen die Verfehlung vergibt. Das heißt, Menschen, Christen, die anderen nicht vergeben, werden die Ewigkeit in der Hölle verbringen, unter der Qual von Folterknechten, die ich jetzt nicht weiter beschreiben will. Es gibt Leute, die sowas mal erlebt haben, wieder zurückgekommen sind. Wie gesagt, der schlimmste Horrorfilm mal 1 Million. so ungefähr schaut es aus. Und von oder vor diesem Ort oder von diesem Ort hat uns Jesus befreit. Er hat alles stellvertretend für dich und mich erlitten. Deswegen freu dich an deiner Erlösung. Danke, Jesus, alle Zeit, dass er das stellvertretend für dich bis zur Neige den Kelch getrunken hat. Und warne jeden, der noch nicht gläubig ist. Und warne jeden Christen, der mit einem Bein in der Welt, in anderen im Reich Gottes lebt. Sei radikal mit deinen Sünden. Sei radikal. Und überlege nicht, was kann ich von der Welt da noch tun, was kann ich dort noch anschauen, was kann ich da noch hören. Nee, sei radikal, mach lieber einen Schnitt mehr. Das rate ich auch jedem, habe ich ja selber so praktiziert. Mach lieber mehr einen Schnitt der Radikalität und bleib im Reich Gottes, als wie Kompromisse zu schließen. Hinter Kompromissschließung steckt immer ein Dämon. Der verführt dich wieder auf diesen Weg, von der Radikalität abzuweichen. In das Fleischerne und dann hat er dich wieder. Wir brauchen diese Liebe zur Wahrheit, dass wir auch diese Dinge mit berücksichtigen. Du sollst die Hölle nicht lieben, keineswegs, das ist ein fürchterlicher Ort. Aber du sollst die Wahrheit lieben, die Gott aussagt über diesen Ort. Dass diese Wahrheit wahr ist. Und zum Schluss möchte ich noch zwei Stellen lesen. Und Matthäus 10, 28, wo Jesus sagt, so fürchtet euch nicht vor ihnen. Also, oder? Nee, Vers 10, 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Also, was nehmen wir daraus aus dieser Lehre? Gottesfurcht. Fürchte nicht die Menschen, die dir Böses zufügen können, die im allerschlimmsten Fall, wie bei Open Doors, wenn man wieder hört, ne? Übrigens ist die Dunkelziffer viel, viel, viel höher. Ich habe jetzt von einer anderen Gesellschaft, nicht von Open Doors, einer anderen Gesellschaft gehört, die Zahl der Christen, die umgebracht werden, die ist um ein Vielfaches höher, als wie was Open Doors jetzt gemeldete Fälle hat. Fürchtet euch nicht vor denen, sondern fürchtet Gott, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Das ist einerseits die Gottesfurcht, aber wenn wir in ihm bleiben und im Gehorsam und als Kinder Gottes in dem, was ich am Anfang gesagt habe, ihm nachfolgen, uns in Demut ihm unterordnen, gehorsam ihm folgen, mehr erwartet er nicht. Weil durch unser Gehorsam zeigen wir ihm unsere Liebe. Dann geschieht Folgendes, und mit diesem möchte ich jetzt abschließen, um euch wieder hochzuholen. Aber man muss die Wahrheit hören. Gottes Furcht und dann für all diejenigen, die im Herrn bleiben, Judas 24, 25, ist ein Gebet, was ich auch regelmäßig bete, auch für die Gemeinde. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt in alle Ewigkeit. Amen. Das heißt, wenn du in ihm bleibst, ist er Gott und er ist nur daran interessiert, dass du in der Ewigkeit ankommst. Er hat absolutes Interesse, weil er hat alles gegeben dafür. Und er ist mächtig, dich ohne Straucheln zu bewahren. Er ist Gott in deinem Leben und er wird dich unsträflich mit voller Freude vor sein Herrlichkeitsangesicht zu stellen. Und ihm sei alle Ehre. Amen. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort der Wahrheit. Herr, lehre uns die Furcht Gottes und lehre uns genauso das Vertrauen in dich, wenn wir in dir bleiben, in Demut und Gehorsam, dass du alle Zeit über unserem Leben wachst, dass wir nicht straucheln, nicht verführt werden, sondern dass wir vor deinem Angesicht mit Freude stehen, werten und die Ewigkeit mit dir verbringen, zu der du uns berufen hast. Und wir geben dir die Ehre. Und ich bete auch, dass du dieses Wort bedeckst, Jesus, durch dein Blut, Herr, dass Satan das nicht wieder stehlen kann. Ich erkläre diese Mächte der Finsternis gebunden, die dort Zweifel dran hegen oder die das von uns rauben wollen. Erkläre ich gebunden in Jesu Namen, sodass die Wahrheit des Wortes Gottes in uns lebt. Amen.